B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn es um die Frage geht, Autobahn ausbauen oder Molche schützen, dann geht heutzutage ja oft erstmal ein Ringen los zwischen Naturschützern und Politikern und Stadtplanern und Wirtschaftsunternehmen und wer daran auch alles ein Interesse haben könnte. Und dann ist es ja doch oft so, also nicht immer, klar, aber doch oft so, dass der Molch den Kürzeren zieht. Oder auch, wie im aktuellen Fall der Juchtenkäfer, zum Beispiel gegen einen neuen Bahnhof in Stuttgart. Also das Stück Natur, das an einer Stelle steht und einem Neubauprojekt im Weg ist oder einem wirtschaftlichen Interesse, das zieht ja doch öfter den Kürzeren. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Die Frau, die heute bei uns in der Redaktionskonferenz zu Gast ist, die will dem etwas entgegensetzen, dieser Entwicklung. Und deshalb kümmert sie sich darum, möglichst viele Flächen zu schützen. Und zwar nicht dadurch, dass sie versucht, irgendwie, dass neue EU-Richtlinien erlassen werden oder gesetzliche Vorgaben dann diese Gebiete schützen, sondern sie kauft sie einfach und überlässt dann diese Flächen sich selbst. Das ist die Idee des Vereins Nature Fund aus Wiesbaden. Katja Wiese hat diesen Verein gegründet und sie ist jetzt aus dem Frankfurter Börsenstudio zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Wiese.
Hallo, schönen guten Abend.
Hier im Studio ist noch Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion.
Hallo.
Und ich bin Verena
Hallo.
Von Keitz hier Hi. An diesem Mikro. Und wir wollen heute den Abend darüber sprechen, Frau Wiese. Wie machen Sie das eigentlich? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Land zu kaufen und zu schützen? Ihr Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, sind es 3,5 Millionen Quadratkilometer Land insgesamt zu kaufen. Wollen Sie Großgrundbesitzerin werden?
Genau, das ist mein Ziel. Nein, also die Idee entstand mit den 3,5 Millionen Quadratkilometer, dass ich irgendeinen Vergleich brauchte. Ich komme aus dem Marketing und ich brauchte irgendwie einen Begriff, eine Idee, weil man kann sich einen Quadratkilometer kaum vorstellen. Und dann dachte ich, okay, ich komme aus Deutschland, Nature Fund sitzt auch in Deutschland, dann schaue ich mal, wie groß Deutschland ist, nämlich 350 Quadratkilometer. Und dann dachte ich, na gut, dann machen wir das 10-mal. Das sind 3,5 Millionen Quadratkilometer, die wir kaufen wollen. Einfach als Begriff, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie groß das ist, die Idee, die wir haben.
Nun ist es so, also man sagt, sie kaufen das Land, aber es gehört ihnen nachher nicht unbedingt.
Eigentlich fast nie. Wir versuchen darum, immer drumherum zu kommen. Und das hat verschiedene Gründe. Denn Land kaufen, wir wollen das Land kaufen, um Natur zu schützen. Es zeigt sich einfach, dass eine der größten Bedrohungen für die Natur neben dem Klimawandel der Verlust von Lebensräumen ist. Also auch für die Natur spricht die Artenvielfalt. Und was kann man tun? Man könnte jetzt, was Sie schon sagten, man könnte EU-Richtlinien umsetzen oder man könnte versuchen, Naturschutzgebiete einzurichten, aber das dauert und dazu sind wir auch noch gar nicht groß genug. Es gibt aber eine andere Form, die sehr wirkungsvoll ist und auch sehr sicher, also relativ sicher, nämlich man kauft die Flächen. Eigentum ist die Form, die in fast allen Ländern der Erde, sage ich mal, ein sehr, sehr hohes Gut hat. Mit dem Eigentum kann man grundsätzlich über die Nutzung von Flächen entscheiden. So, das war der erste Schritt. Und dann der zweite ist, wir brauchen das Ziel, 3,5 Millionen Land zu kaufen. Das heißt nicht nur in Deutschland. Und Land zu kaufen bedeutet immer, also es hat immer etwas sehr Emotionales. Denn es ist meine Heimat eventuell. Ich bin damit verbunden. Es hat mit meinen eigenen Lebenschancen zu tun. Und wir fänden es auch nicht besonders nett, wenn die Chinesen kommen würden und das Saarland aufkaufen würden, weil sie da bessere Ideen haben als wir. Sie machen das zwar heimlich, aber toll fänden wir das nicht. Also arbeiten wir immer mit Organisationen vor Ort zusammen, die dann später Eigentümer der Fläche werden und auch Hüter.
Bevor wir da noch mehr ins Detail gehen, wollen wir erstmal Musik hören. Also man merkt es ja schon an Ihnen an. Sie sind keine, die auf dem Sofa rumhängt und der Welt zuguckt, sondern Sie machen was. Trotzdem haben Sie sich ein Stück gewünscht von Kruder und Dorfmeister. Das nennt sich Sofa Rockers. Was mögen Sie gerne an dem Lied?
Also ich mag einfach Kruder und Dorfmeister. Ich finde, ich kann die sehr gut hören. Sie sind einfach entspannt und trotzdem bewegt. Das gefällt mir einfach.
Ja, dann hören wir doch mal rein in die Sofa-Rockers, die so ganz anders sind als unser Gast heute in der Redaktion von Konferenz, Katja Wiese. Sofa-Rockers von Kruder und Dorfmeister. Gewünscht hat sich diesen Titel in der Redaktionskonferenz unser Gast Katja Wiese. Sie ist uns zugeschaltet aus Frankfurt. Eigentlich sitzt ihr Verein Nature Fund in Wiesbaden, aber in Wiesbaden war heute kein Platz mehr. Deswegen ist sie nach Frankfurt gefahren und kann jetzt auf das Börsenstudio gucken. Wir wollen aber nicht über die Börse reden heute, sondern über das, was Sie machen, Frau Wiese. Also wir haben eben schon angedeutet, Sie versuchen Land zu kaufen, Land zu gewinnen, das der Natur überlassen bleibt. Um das anschaulicher zu machen, schauen wir doch mal darauf, was ist eins der letzten Projekte oder der letzten Flächen, um die Sie sich gekümmert haben?
Also die letzte Fläche im letzten Jahr, die wir gekauft haben, das waren die Heneswiesen. Das ist ein ehemaliges großes Feuchtgebiet südlich von Darmstadt. Das Feuchtgebiet insgesamt ist so 47 Hektar groß und wurde aber im Zuge der Flurbereinigung, das heißt in den 70er, 80er, 90er Jahren, zunehmend trockengelegt. Und immer noch gab es dort eine unglaubliche Artenvielfalt und sehr, sehr viele seltene Pflanzen und auch Tiere und war immer so im Blick der Naturschutzorganisation. Und dann haben die angefangen, Anfang 2000 Flächen schon zu kaufen, aber immer nur so stückweise. Und ein ganz wichtiges Stück fehlte, nämlich das Stück, wo die Drainagen zusammenlaufen.
Die Drainagen sind dann die Gräben, die das Ganze entwässern?
Genau, das sind praktisch da, wo man das Wasser, was normalerweise in einem Feuchtgebiet vorkommt, praktisch rausleitet, sodass die Wiesen trocken bleiben. Und jetzt war dieses Stück stand zum Verkauf und das haben wir zusammen mit dem NABU vor Ort.
Mit dem Naturschutzbund Deutschland?
Genau, das war unser Partner und der unteren Naturschutzbehörde gekauft. Und mit der Konsequenz, dass über das Eigentum hinaus wir jetzt praktisch entscheiden konnten, wir schließen die Drainagen wieder, damit die Fläche langsam wieder vernässt. Und wir haben jetzt, ich muss kurz überlegen, ich glaube etwa 20.000 Quadratmeter gekauft, also 2 Hektar, nicht besonders viel, aber entscheidend. Und mit dem Kauf dieser 2 Hektar können wir insgesamt gut 40 Hektar wieder vernässen.
Sie haben gesagt, Sie haben das gekauft. Gehört Ihnen das denn dann jetzt auch?
Nee, wir verschenken das sozusagen. Nee, Eigentümer wird der NABU vor Ort. Und der NABU Dieburg, der ist Eigentümer geworden. Und wir sind weitergezogen und haben das nächste Projekt. Der Grund dahinter, habe ich eben schon angedeutet, Eigentum ist halt ganz stark immer, hat was zu tun mit Heimat, auch mit Identifikation. Und ich bin gar nicht in südlich von Darmstadt ansässig. Also ich müsste immer lange Fahrten machen, ich müsste langsam meine Kontakte aufbauen. Das können die Leute vor Ort viel besser. Das heißt, die werden später Eigentümer und auch Hüter dieser Flächen. Und wenn ich sage Leute, dann ist noch ganz wichtig, dass wir nur mit anderen Naturschutzorganisationen zusammenarbeiten, die zum einen in ihrer Satzung haben, dass sie Natur schützen wollen und zum zweiten auch schon gezeigt haben, dass sie Flächen im Eigentum auch betreuen können.
Und so. Ihre Aufgabe ist es jetzt, also Sie heißen ja Nature Fund als Organisation, das heißt, da spielt schon was mit, dass Sie sich darum kümmern, dass die Finanzierung, um solche Flächen überhaupt zu kaufen, auch auf Ihren Schultern lastet. Also Sie kümmern sich darum, dass das Geld irgendwie zusammenkommt.
Ja. Also Hintergrund ist der, dass einfach es gibt ganz viele tolle Naturschutzorganisationen, auch mit einer tollen Arbeit. Und doch haben die manchmal, ich sage nicht immer, aber manchmal so gerade so eine Schwäche, was Marketing, Kommunikation angeht, was auch die neuen Medien angeht. Und das ist halt heutzutage immer wichtiger. Das ist der eine Punkt, der dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns darauf, das Geld zu sammeln für diese Projekte. Und der andere Grund ist einfach, wir haben so ein so großes Ziel, 3,5 Millionen Quadratkilometer, die wir kaufen wollen. Wir wollen ja keinen zweiten Staat aufbauen. Das kann man überhaupt logistisch gar nicht machen. Das ist überhaupt auch nicht zu finanzieren. Das heißt, mit diesem Ziel sind wir gezwungen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das ist total sehr, sehr spannend. Also wir hatten erst die Idee, dann kam die Entscheidung, diese große Fläche, die wollen wir kaufen. Und dann hat sich daraus mehr und mehr ergeben, die Erkenntnis, okay, wir müssen in einem Netzwerk zusammenarbeiten, wir können nicht anders. Wir müssen immer wieder mit anderen Organisationen überall auf der Welt zusammenarbeiten. Und das Tolle, was daraus entsteht, wir sind so ein bisschen wie so eine Spinne im Netz, könnte man mittlerweile sagen. Das heißt, wir haben überall auf der Welt, aber auch überall in Deutschland, Kontakte, Gruppen, Partner, schon erste Projekte, die wir realisiert haben, wo wir Flächen gekauft haben oder renaturiert haben. Und über dieses Netzwerk wiederum erfahren wir ganz viel an Wissen, an neuen Ideen, an neuen Projekten, an neuen Möglichkeiten. Das ist also sehr, sehr spannend.
Und das Geld, was Sie organisieren, das ist ja nicht Ihr Privatbesitz, sondern Sie versuchen dann Spenden zu sammeln oder Leute zu engagieren, die bereit sind, für eine bestimmte Fläche Geld zu geben.
Ja, wir sammeln Spenden und wir haben eigentlich momentan 2 Bereiche. Wir haben private Spenden, die vor allen Dingen über das Internet kommen und wir haben Firmen, Firmenspenden, die uns unterstützen. Und das ist so beides, mal ist das eine ein bisschen mehr, mal ist das andere ein bisschen mehr. So. Und die haben noch keine staatlichen Gelder und keine Stiftungsgelder und kein gar nichts bekommen, sondern einfach wirklich nur übers Sammeln und Firmen ansprechen und Privatleute im Internet ansprechen.
Frau Wiese, seit wann gibt es denn Ihren Verein? Ich glaube, das haben Sie bisher noch gar nicht gesagt.
Also 2003, da sind wir, haben wir uns gegründet. Und dann 2004, im Mai 2004, sind wir an die Öffentlichkeit gegangen mit unserem ersten Projekt. Den Kauf von 9 Hektar Sumpfwald in Nordhessen.
9 Hektar muss man vielleicht nochmal aufdröseln. Wir sind ja immer mit den Einheiten von Flächen gar nicht so bewandert heutzutage. 9 Hektar sind, glaube ich, 9 Kilometer
mal 9.
Nee, das ist 100 mal 100. 1 Hektar ist doch 100 mal 100, oder?
Wir kommen auch ständig durcheinander. Also 9 Hektar sind 90.000 Quadratmeter. Mhm. Und dann machen Sie das mal durch 20, dann wissen Sie, wie viele Wohnzimmer das sind. Oder durch 40. Habe ich jetzt keinen Taschenrechner da. Aber okay. Es sind sehr, sehr viele Wohnzimmer, könnte man sagen.
Ja, und mit so einer Fläche haben Sie angefangen, die jetzt gar nicht so unglaublich groß war.
Nee, also mit so einer Fläche haben wir angefangen. Genau, 9 Hektar.
Und wie hat sich das dann entwickelt, also seit 2004 bis heute? Also ging das langsam los, kamen erst ganz viele, dann, also entwickelt sich sowas, so ein Projekt so, dass man immer, wenn man aggressiv oder aktiv Marketing macht, dann ganz viel reinkommt, oder entwickelt sich das stetig über Mund-zu-Mund-Propaganda, wächst langsam? Wie ist da der Verlauf in so einer Arbeit?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn man ein Kind bekommt, ne? Man weiß ja nicht genau, welches Wesen, welcher Mensch da wirklich da einem, sag ich mal, ins Leben geschenkt wird. So ähnlich ist es mit so einem Projekt, mit so einem Traum. Man weiß nicht genau, was passiert. Man ist ziemlich blauäugig und voller Begeisterung. So war das so ungefähr. Und wenn ich heute zurückblenke, denke ich, oh weia. Aber ich glaube, mit dieser Haltung, mit einer, einfach mit Begeisterung, aber auch mit so einfach der Idee, das will ich machen, das ist mein Traum, ist man einfach bereit, ganz viel einfach auch zu tun und zu machen und dran zu bleiben. Es gab gerade am Anfang so 1-2 Situationen, wo ich dachte, oh weia, ich schaffe das nie und das klappt nie. Und dann waren wohl die Götter mit mir. Und gerade dann kam irgendwie eine größere Spende, oder es kam auf einmal 100 Leute auf einmal, die mich unterstützen wollten. Also es war ganz viel Glück dabei und einfach immer wieder dran geblieben. Immer wieder, also ja, es ist mein Traum, dieses zu machen.
Ja. Sie sagen, es ist Ihr Traum. Wie sind Sie darauf gekommen?
Also es ist echt ein Kindheitstraum. Ich war irgendwie 14 Jahre alt. Also ich wollte immer was für die Natur machen. Das hat mich immer begeistert. Und mit 14 bin ich...
Haben Sie dann auch immer schon so Schmetterlinge angeguckt und Bienen beobachtet im Garten?
Nee, ich war echt eher auf Flächen. Ich komme aus einer Seefahrerfamilie, die mögen den Horizont. Ich komme aus Norddeutschland, da sind so weite Ebenen und weite Horizonte. Ich habe immer so Flächen vor mir gehabt und viel Winnetou geguckt. Das heißt, ich habe immer geträumt, damit Pferden drüber weg zu galoppieren. Gab halt überall Zäune, wo ich schon dachte, naja, das müsste man irgendwie ändern können, als Kind schon. Und dann mit 14 war ich mit einem Bauern in Husum, sind wir so über die Wiesen gefahren, die waren so alle trockengelegt, war früher Sümpfe gewesen, sahen ganz komisch aus, und da saß ich oben auf dem Kutschbock und dachte so, Leute, wenn ich einmal groß bin, kaufe ich Land für Natur und mache daraus wieder einen Sumpf. Das war, glaube ich, mit 14 Jahren. Und das ist irgendwie immer noch geblieben, dieser Traum, diese Idee.
Das ist ja oft so, also dass man hört, also Kinder haben so den Traum oder denken sich, oh, wenn ich groß bin, dann kümmere ich mich darum. Und es ist aber ja tatsächlich sehr selten, dass jemand das in die Tat umsetzt. Und auch bei Ihnen war es ja wohl eher so, dass Sie, wenn Sie sagen, Sie sind im Marketing groß geworden, dass Sie auch erst in eine andere Richtung gegangen sind.
Ja, interessanterweise war ich zuerst beim Hörfunk, nämlich beim NDR, und hatte dann überlegt, was ich mache, und war 29, habe eine feste, freie Stelle angeboten bekommen und überlegte, was will ich eigentlich wirklich im Leben machen? Und dann war irgendwie klar, ich will eigentlich immer noch für die Natur arbeiten. Und dann habe ich die Stelle ausgeschlagen und habe ein Praktikum begonnen beim WWF. Und so kam ich in diese Naturschutzszene rein. Und dann bin ich aber auch wieder gewechselt vom WWF. Dann war ich nochmal 4 Jahre bei einer Unternehmensberatung und habe dort eben sehr viel Marketing, Kommunikation, gerade da begann das ganze Internet, also Intranet und auch die Frage, wie können sich Unternehmen verändern, gerade in der heutigen Zeit, habe ich halt nochmal gearbeitet. Und das war auch sehr, sehr spannend und ist auch sehr, sehr wichtig für meine Arbeit heute.
Wie lassen sich denn die Leute gewinnen, wenn sie sagen, sie kommen aus dem Marketing? Wie lassen die sich dann am besten ansprechen mit ihren Zielen?
Also ich erlebe immer wieder und immer mehr, dass es im Grunde ganz stark geht um die Frage Glaubwürdigkeit und Integrität und dass man einfach ehrlich kommuniziert. Man wird nicht alle erreichen können, das ist nicht möglich, aber wenn man wirklich aus seiner eigenen Begeisterung und mit seiner eigenen Erfahrung kommuniziert und vermittelt, was man machen will, dann kann man schon sehr, sehr viel erreichen. Und ich finde das auch sehr spannend, gerade die Diskussion, gerade gestern gab es ja überall in den Medien die Diskussion, oh Gott, die Piraten, die haben so einen Zulauf. Und ich denke, ein ganz großer Teil für diesen Zuspruch bei den Piraten, sehe ich zumindest, ist einfach die versuchen, transparent zu sein, die versuchen, glaubwürdig zu sein. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung auch für die bestehenden Parteien und eigentlich auch für ganz viele in unserer Gesellschaft. Kann man das so sagen?
Ja, ne? Man kann es auf jeden Fall so sagen. Katja Wiese von Nature Fund ist bei uns in der Redaktionskonferenz. Sie ist, was sie ist, sage ich jetzt mal. Sie ist einen Weg gegangen und hat ihren Kindheitstraum in die Tat umgesetzt, nämlich Räume für Natur zu schaffen, wo die Natur noch Natur sein kann und sich wieder entwickeln kann und Platz für Artenvielfalt bildet. Und wir wollen jetzt noch ein Stück hören, I Am What I Am von Shirley Bassey. Auch das ein Wunsch von Katja Wiese. Tata, Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Wir sprechen darüber, dass es manchmal gut ist, irgendwie die Sachen so sein zu lassen, die Natur, der Natur freien Lauf zu lassen. Unser Gast heute in der Redaktionskonferenz ist Katja Wiese von dem gemeinnützigen Verein Nature Fund. Und wir sprechen darüber, dass dieser Verein sich darum bemüht, Flächen überall auf der Welt, also auch in Deutschland, aber auch sonst überall auf der Welt zu erwerben, um dann die Natur wachsen zu lassen. Frau Wiese, was ist denn die Idee dahinter? Also ist das denn so eine gute Idee, wirklich einfach Land zu kaufen und dann da gar nichts mit zu machen?
Auf alle Fälle. Es gibt so viele Beispiele, die deutlich machen, dass die Natur im Grunde am besten weiß, was zu tun ist. Und dass es nicht wir Menschen sind, die die besten Ideen immer haben. Und es gibt gerade in Deutschland tolle Beispiele, die sichtbar machen, wenn man die Natur in Ruhe lässt, ihr Zeit und Raum gibt, dass sich eine unglaubliche Artenvielfalt wieder einstellt. Ein ganz spannendes Beispiel ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Dort hat sich auf so einem Streifen von etwa 100 Meter im Durchmesser, der sich durch ganz Deutschland zurückzog und der immer noch durchzog, der immer noch mit einem Zaun hatte und Betonplatten und da fuhren Jeeps rum und da waren auch Hunde und so weiter. Trotz allem hat sich auf diesen schmalen Streifen haben sich Arten zurückgezogen und konnten sich erhalten, die sonst überall selbst in Naturschutzgebieten verschwunden waren. Und dasselbe gibt es in Berlin selber nach dem Mauerfall. Ist dort ein Biologe durch die Stadt gegangen und hat gerade sich diese Region, die Zonen angeschaut, wo einfach über 50 Jahre niemand war, die einfach in Ruhe gelassen wurden. Und mitten in Berlin, in dieser Großstadt Berlin, haben Arten überlebt, die sonst in den Naturschutzgebieten drumherum verschwunden waren. Und ein ähnliches tolles Projekt oder eine Idee haben wir hier in der Nähe von Frankfurt, und zwar bei Darmstadt. Da gibt es einen alten Rheinarm, die Kühkopfsaue. Und die wird seit 10, 20 Jahren zunehmend in Ruhe gelassen, ist ein Naturschutzgebiet. Und dort gibt es den kleinen Kühkopf, eine Insel. Da dürfen keine Besucher hin, nur Wissenschaftler ab und zu mal. Und das ist eigentlich fast so, jedes Jahr hört man so Jubelschreie aus dieser kleinen Insel, der kleine Kühkopf, wo keine Menschen hinkommen dürfen, weil die Biologen wieder eine neue Art entdeckt haben, die man bisher als verschwunden glaubte.
Waren Sie denn da auch schon mal?
Ja, ich war schon oft. Nicht auf dem kleinen Kühkopf, aber ich war schon oft in der Kühkopfsaue. Und ich kann das auch total empfehlen, weil dort kann man mal sehen, wie Wälder aussehen würden, wenn man sie in Ruhe lässt. Es gibt nämlich, also man geht da wirklich durch, man kommt sich ein bisschen vor wie im Regenwald, wenn man diese Bäume sich anschaut und auch die sind wirklich, auch vermutlich, weil es feucht und sumpfig ist, da kann man halt wenig Holzwirtschaft betreiben. Sieht total wild und urig aus, man kommt fast kaum durch und so sehen Wälder eigentlich aus und nicht so aufgeräumt mit geraden Stämmen und dazwischen kaum Unterholz. Also sehr, sehr spannend dort.
Das heißt, das ist auch nicht nur so eine romantische Vorstellung, weil man könnte ja denken so, wenn es alles so wild rumwächst und überall rankt es und das Moos hängt am Baum, dass es einfach so von uns Menschen halt als so was Urtümliches empfunden wird, aber da arbeiten Sie durchaus auch mit Leuten zusammen, die das beurteilen.
Ja, auf alle, wir arbeiten immer mit Wissenschaftlern zusammen und Wissenschaftlerinnen und eben auch Naturschutzorganisationen und Behörden. Und ja, es ist wirklich so, wenn man Natur in Ruhe lässt, stillgelegte Wälder, innerhalb relativ kurzer Zeit entsteht dort eine sehr hohe Artenvielfalt. Viel höher, als man ursprünglich glaubte. Auch zum Beispiel in alten Buchenwäldern. Man hatte erst gedacht, so auf pro Quadratmeter, dass da 2000 Arten vorkommen. Und man hat dann festgestellt, in alten Wäldern, in Buchenwäldern, die in Ruhe gelassen werden, sind es bis zu 6000 Arten pro Quadratmeter. Das sind natürlich alles Kleinstlebewesen.
Also so aber Asseln denn, und Würmer und genau. Weiß ich nicht was.
Ja, genau. Aber es sind halt unglaublich viele. Das haben wir zum Beispiel mal gemacht. Wir hatten einen Buchenwald gekauft im Vogelsberg und da haben wir mit dem Senckenberg-Institut zusammengearbeitet. Und die sagten einfach, ja, es ist einfach so, wenn man Wälder in Ruhe lässt, ist sehr interessant, so auch so ein bisschen, als ob die Natur dringend solche Rückzugsräume braucht. Die zieht sich sofort, also es wird sofort praktisch erobert von den Arten wieder. Also an uns Menschen, wir sollten einfach öfter mal Flächen einfach in Ruhe lassen und nichts tun, uns am Rand setzen und beobachten.
Sie sagten gerade, es sind vor allen Dingen Kleinstlebewesen, die dann sofort wiederkommen. Das heißt also für die größeren Tiere, für vielleicht Wildkatzen oder andere, brauche ich dann auch eine größere Fläche, um die quasi wieder dort anzusiedeln, ist vielleicht der falsche Begriff, aber die erobern sich dann auch diesen Raum wieder?
Ja, und auch diese Tiere brauchen Ruheräume oder brauchen geschützte Räume, wo der Mensch nicht mal eingreift. Auch diese Tiere brauchen Platz. Und auch da ist es halt so, können wir leider nicht 3,5 Millionen Quadratkilometer kaufen oder so, aber wir fangen einfach an und wir arbeiten da auch eng mit anderen Organisationen zusammen und gucken einfach, wo gibt's Möglichkeiten, dass wir Gebiete vernetzen. Also dass Arten einfach zum Beispiel, dass wir so ein Zwischenstück kaufen zwischen zwei Naturschutzgebieten oder dass wir ein Gebiet aufforsten zwischen zwei Waldinseln. Dass einfach dort die Arten eine bessere Möglichkeit haben zu wandern.
Es gibt doch sicher auch Widerstand gegen solche Projekte. Also ich komme aus dem Schwarzwald und da ist gerade geplant, ein großes Stück Wald in ein Naturschutzgebiet umzuwandeln, ähnlich wie das im Bayerischen Wald auch der Fall ist. Und da gibt's auch Widerstand. Also die Landwirte, auch die Bevölkerung, die befürchten, dass sie dann in diesen Wald nicht mehr reingehen können, nicht mehr Pilze sammeln können und so weiter. Wie gehen Sie mit solchen Widerständen um?
Also das Erste ist, dass wir sagen, wir an Regionen, wo die Menschen tendenziell dagegen sind, arbeiten wir nicht. Also es gibt so viele andere Regionen, wo einfach dann ganz viele dafür sind, dass wir eher in diese Richtung gehen. Aber wenn wir ein Projekt haben, wo einfach auch ein großer, also oder Widerstand ist oder Zweifel, Skepsis, dann ist die beste Form miteinander reden. Und die beste Form eigentlich auch zu gucken, ob man die Leute mit einbeziehen kann und mit ihnen guckt, wie kann man deren Sorgen oder auch Befürchtungen, wie kann man die entkräften oder wie kann man etwas machen gemeinsam, das sozusagen auch ihnen entgegenkommt. Und es wird immer so sein, allen recht machen kann man es nicht. Noch was dazu, was eben dadurch damit auch sehr praktisch ist, durch den Kauf von Flächen. Also damit ist einfach, können Sie entscheiden, was mit diesen Flächen passiert. Das ist eben auch nochmal eine Form, da auch bestimmte Ressentiments zu befrieden. Also wir enteignen nicht, wir widmen die Widmung nicht um, sondern nö, wir kaufen. Und damit ist praktisch der frühere Eigentümer entschädigt und wir können dann entspannter, sage ich mal, machen mit der Fläche, was wir wollen, nämlich nix.
Das ist dann auch anders, als wenn jetzt zum Beispiel Bauern die Auflage bekommen, dass sie nur noch alle 2 Jahre ein bestimmtes Feld nutzen dürfen oder ein bestimmtes Feld bewachsen lassen müssen.
Genau, es ist anders. Wobei man muss dazu sagen, diese Auflagen sind durchaus hilfreich. Also die helfen der Natur sehr und auch der Artenvielfalt. Aber klar, unser Ansatz ist ein anderer. Wir machen das nicht mit Auflagen, das können wir gar nicht machen.
Sie haben das eben schon angedeutet, dass Sie auch durchaus mit Gesprächen Erfolg haben. Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Also wo es vielleicht mal dann auch in der Bevölkerung so Fragezeichen gab, ob das denn eine gute Idee ist und wo Sie dann doch Überzeugungsarbeit leisten konnten?
Ja, das war bei unserem allerersten Projekt mit den 9 Hektar Sumpfwald in Nordhessen. Da ist sozusagen alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Ich sage jetzt nicht, wer unser Partner ist, das wäre gewesen war, das wäre nicht nett. Der hat nämlich im Grunde keines seiner Versprechen gehalten, mit der Konsequenz, dass wir eine Fläche beworben haben, wo der Eigentümer gar nicht bereit war, das zu verkaufen. Das war nämlich eine Gemeinde in Thüringen. So, und dann hatten wir schon irgendwie so die Hälfte gesammelt, 10.000 oder 15.000 Euro. Und ich frage nur mal so entspannt nach, hallo, wie sieht's denn aus? Wir haben die Hälfte jetzt zusammen. Und dann sagte mir der Bürgermeister, hä, wieso? Nö, verkaufen wollen wir eigentlich gar nicht.
Oh.
So, und dann, was habe ich dann gemacht? Ich hatte damals einen VW Käfer. Dann bin ich mit so einem alten VW Käfer nach Thüringen getuckert, war bin zu einer Versammlung gegangen von denen und habe einfach erklärt, was unser Ziel ist und warum wir diese Fläche kaufen wollen. Und dass es einfach dumm gelaufen ist, so wie wir das Projekt begonnen haben. Und wir haben über alle Punkte geredet, auch das, wo die Angst hat, nämlich dass sie die Fläche, dass sie dort nicht mehr spazieren gehen können und so. Und das konnten wir alles entkräften, dass sie da nach wie vor die Region, also die Wanderwege nutzen können, das ist kein Problem. Und dann haben die zugestimmt, die Gemeinde. Das war so das allererste Beispiel, wo wir mit Reden und miteinander darüber sprechen einen guten Schritt getan haben.
10.000 bis 15.000 Euro war die Hälfte, die Sie da schon gesammelt hatten. Das heißt, insgesamt haben Sie 30.000 ungefähr für die Fläche bezahlen müssen. Ist das so ein gängiger Preis? Also ich habe tatsächlich überhaupt keine Vorstellung, was es kostet, wenn ich jetzt irgendwie so ein Stück Feuchtwiese kaufen will.
Ganz unterschiedlich. Also die Preise in Deutschland reichen von 10 Cent, das ist super billig, bis zu 5 Euro pro Quadratmeter. Kommt immer darauf an, wo Sie sind. In der Nähe von Städten oder in der Nähe von Wiesbaden sind die Preise so wie in Apotheken, sagt man immer, also sehr, sehr hoch. Und andersrum in Ostdeutschland zum Beispiel oder auch in Hessen auf dem Land sind sie einfach günstiger. Da hat man manchmal Glück und hat Flächen für 25 Cent der Quadratmeter oder 30 Cent. Ein guter Mittelwert ist so im halb genutzten, also sprich von der Landwirtschaft schon stärker genutzten Regionen sind das so 30, 40, 50 Cent im Schnitt pro Quadratmeter. Und dann können Sie hochrechnen. Und dann ist es auch so, es ist nicht immer so, dass es die größte Fläche sein muss, um am meisten zu erreichen. Manchmal ist es auch ganz wichtig, kleine Biotope zu sichern, einfach über den Kauf. Und das kann dann manchmal 2.000, 3.000, 4.000 Quadratmeter sein. Und es hat trotzdem eine Wirkung und schafft trotzdem einen Lebensraum für die Arten.
Weil sich dann in bestimmten Bereichen, wo sonst gar nichts ist, dann doch wieder so ein paar Tiere und Pflanzen zurückziehen können.
Genau. Es gibt auch noch eine ganz interessante Bewegung, nämlich, das wusste ich bisher auch nicht, das habe ich auch erst von einem Freund erfahren, nämlich, dass die Städte zunehmend zum Speckgürtel der Arten werden. Also diese ganzen Kleingärten rund um die Städte, auch die Gärten der Privatleute, die Parks und so weiter. Dort in diesen Räumen ziehen sich immer mehr Arten zurück, weil in der Landschaft draußen, gerade in der Landwirtschaft, wird einfach zu stark mit Chemie gearbeitet, zu viel Monokultur, zu große Flächen, die ganzen Hecken verschwinden und damit auch die Artenvielfalt. Und zunehmend werden diese Städte und diese Gärten in den Städten, die werden praktisch Lebensräume für Arten. Deswegen, wir haben gestern zum Beispiel, kaum zu glauben, eine Fasanhenne bei uns im Garten gehabt und wir sind mitten in der Stadt in Wiesbaden, mhm, unser Büro.
Das heißt, also ich kann selber auch, wenn ich zum Beispiel einen Garten habe oder von mir aus auch nur einen Balkon, schon da kleine Freiräume schaffen für, ja, die Natur. Wir haben hier vor anderthalb Wochen auch in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen genau darüber geredet, im Zusammenhang mit Bienen, weil ja auch für Bienen es wohl ein großes Problem ist, wenn die irgendwie in der Landwirtschaft rumfliegen oder auf dem Land, dass sie dann oft nur zu einer bestimmten Zeit Raps finden und sonst gar nichts mehr zu schnuckeln und dass die sich eigentlich in Städten wohler fühlen, weil da eben die vielen Kleingärtner sind, die überall irgendwelche verschiedenen Blütenpflanzen anpflanzen, an denen die Bienen sich dann bereichern können. Das ist ja ein ganz ähnlicher Effekt.
Ist genauso ein Effekt. Und es gibt dazu noch ein ganz tolles Projekt. Soll ich Ihnen davon mal erzählen?
Ja, bitte.
Und zwar, das ist entstanden im letzten Jahr. Da hatten wir ein Projekt der EU vorgeschlagen. Und zwar, wir hatten die Idee, dass wir Klimakorridore aufbauen. Also ganz gezielt uns Europa anschauen und gucken, wo würde es Sinn machen, Korridore aufzubauen, damit Arten bei einem Klimawandel, einem sich verstärkenden Klimawandel wandern können, auch in Räumen. Und dann gibt es der erste...
Wandern in Räumen? Also die sollen dann also durch
Europa?
Genau, durch Europa wandern. Wie können Arten sich anpassen? Wie können die wandern? Wie können die Straßen überqueren? Wo gibt es vernetzte Naturschutzgebiete? Das war ein großes Projekt für ganz Europa und dann haben wir von der EU die Antwort bekommen, super Idee, tolle Sache, aber wir trauen das Nature Fund nicht zu. Und die hatten Recht behalten, wir hatten schon alles fertig. Auch die Projekte hatten wir schon für den ersten Schritt. Alles da, alles fertig. Nur, sie haben Recht, die EU hätten wir nicht geschafft. Die wäre einfach zu groß für uns gewesen. Und den ganzen Bürokratismus, das hätten wir nicht, wäre nicht möglich gewesen. Zumindest momentan nicht. So, aber diese Idee, diese Grundidee, die haben wir behalten. Und weil, sie macht total Sinn. Wie wäre es, wenn wir uns einfach mal Deutschland vornehmen als Karte, sag ich mal, und überlegen, wo sind eigentlich schon Naturschutzregionen? Wo könnte man die vernetzen? Und wo werden die zum Beispiel unterbrochen von Städten? Und kann man diese Städte nicht mit einbeziehen? Könnte man nicht den Privatleuten sagen, sag mal Leute, wenn ihr Lust habt, wir sind eine Region von, hier wächst besonders der, ich sag mal, Wiesensalbei und wir haben den und den Schmetterling, der hier in der Region besonders häufig vorkommt. Ihr könnt es unterstützen, wenn ihr in euren Garten diese 5 Wildpflanzen auspflanzt. Man muss nur drüber kommunizieren. Dann würde ich, glaube ich, gäbe schon viele Leute, die mitmachen würden und die auch, wo auch ein Bewusstsein zunehmend entstehen würde, von der Vernetzung einfach auch der Arten vor unserer Tür. Das ist eine Idee.
Ich glaube auch, dass man da viele Leute für begeistern könnte, gerade solche, die wirklich gerne gärtnern, die ihren Balkongarten, ihren Schrebergarten haben. Also ich würde mir dann auch sagen, wenn ich doch mit den Blumen, die genauso schön sind, irgendwas nützen kann oder mit denen, warum nicht? Aber traurig finde ich dann schon, dass es ja manchmal an ganz kleinen Sachen scheitert. Also wenn man an Autobahnen entlang fährt, gibt es ja solche Schilder, baut hier eine Wildbrücke für die Wildtiere oder so. Da denke ich mir dann manchmal, naja, wo ist denn das Problem? Ist doch irgendwie logisch, dass dieses Wild nicht über eine, weiß ich nicht, 6-spurige Autobahn springen kann, ohne überfahren zu werden. Das heißt, also ich will damit sagen, es ist schön, in so großen Räumen zu denken, Europa, Deutschland und dann, aber irgendwie hat man über die Autobahn XY dann nicht mal eine Wildbrücke.
Ja, also das ist auch die Frage der Prioritäten. Auch, ich meine, das Bundesverkehrsministerium hat genug Geld und sage ich jetzt mal so, ne, im Vergleich dazu. Und ist ihre Aufgabe nicht auch, Verantwortung zu tragen für alle Lebewesen hier in Deutschland? Wäre es nicht eine gute Idee, hier auch stärker mit Naturschutzgruppen zusammenzuarbeiten, um nämlich genau so einen Ausgleich zu schaffen? Es gab zum Beispiel eine große, ich glaube sogar Autobahn, durch den Spessart war das, glaube ich, die hat ein Gebiet von Wildkatzen zerschnitten. Das heißt, die Wildkatze konnte nicht mehr wechseln.
Ich mein, von einem Gebiet ins andere.
Genau. Also, das war das letzte große Gebiet, wo die Wildkatze ist. Was hätte man da machen können? Man hätte einfach 3 Wildtierbrücken bauen können. Mein Gott, das ist mehr Geld, ja, aber ich denke, wir sind auch verantwortlich für das, was wir tun und eben nicht nur für die Autofahrer und Fahrerinnen verantwortlich. Also es gäbe total viele Möglichkeiten. Frankreich macht das zum Beispiel sehr gut. Da gibt es ganz viele solcher Wildbrücken. Aber in Deutschland sind wir dann doch ein bisschen, wie sagt man das, old-fashioned.
Wir sprechen mit Katja Wiese von Nature Fund, einer Organisation, die sich dafür einsetzt, dass es mehr Flächen gibt, die dem Naturschutz dienen, die, wo die Natur sich selbst überlassen ist und viele Arten sich entwickeln können. Frau Wiese, Sie sprechen immer davon, dass Sie jetzt nicht so eine Riesenorganisation sind. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn?
Ja, also momentan 2.
Oh.
Aber es ist relativ. Wir finanzieren 2 Stellen in Honduras zum Beispiel und wir haben ein Netzwerk von etwa 5 Leuten, die regelmäßig für uns arbeiten. Wir waren mal 4 Leute im Büro und dann haben wir einfach gemerkt, da wird zu viel Geld gebunden und es war nicht wirklich effektiv. Es ist einfach effektiver, mit extern zusammenzuarbeiten. Aber ich hoffe bald, dass ich wieder eine gute Assistentin oder einen guten Assistenten finde.
Bevor wir darüber reden, dass Sie nicht nur in Deutschland tätig sind, sondern auch im Ausland, wie zum Beispiel in Honduras oder Bolivien oder auch in Madagaskar, wollen wir noch ein bisschen Musik hören.
Ja, gerne.
Und zwar von Miriam Makeba, Pata Pata. Die Redaktionskonferenz bei die Radio Wissen. Wir sprechen darüber, wie man mehr Natur schützen kann auf der Welt. Nature Fund ist ein Verein mit Sitz in Wiesbaden. Katja Wiese hat ihn gegründet und sie kauft Flächen überall auf der Welt, in Deutschland, aber auch eben in anderen Ländern. Aber sie machen nicht nur das, Frau Wiese, sie kaufen nicht nur allein diese Flächen, zum Beispiel in Ländern wie Honduras oder in Bolivien oder auch in Madagaskar, sondern sie setzen sich auch dafür ein, dass die dann im Einklang mit der Bevölkerung genutzt werden können.
Ja, oder anders ausgedrückt, es ist so, dass man in diesen Ländern, da leben die Menschen noch sehr stark vom Land, also den Bauern zum Beispiel. Dort kann man nicht einfach Land kaufen und dann stilllegen. Das muss man immer mit ihnen zusammen machen und man muss auch gucken, was ist der Grund dafür, dass sie die Flächen zum Beispiel übernutzen, dass sie gerade Abholzung ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und dann einfach gucken, was kann man mit ihnen gemeinsam machen, damit zum einen der Druck auf die bestehenden Naturwälder reduziert wird und auch, dass man dazu mit ihnen gemeinsam dazu beiträgt, dass die Natur sich wieder erholt. Und da haben wir in Honduras angefangen. Dort haben wir ein Projekt mit einem großen Nationalpark, der ist riesig, der ist 3770 Quadratkilometer, also riesengroß. Und dort ist die Abholzungsrate im Nationalpark selber sehr, sehr hoch. Und wir arbeiten schon jetzt seit 4 Jahren mittlerweile mit dem Nationalparkmanagement zusammen, haben über 100 Baumschulen aufgebaut mit gut 30 Dörfern, die im Park sind, und führen gerade eine neue Methode ein, die nennt sich, oder haben die eingeführt, die nennt sich Waldgartenmethode.
Das klingt spannend. Waldgartenmethode.
Genau. Also die Grundidee stammt aus Lateinamerika von den indigenen Völkern, den Indianern. Das hat ein Schweizer kennengelernt, Anfang der 80er, Ernst Goetsch. Der hat das dann in Brasilien, wie das so ist, weiterentwickelt auf einer Orangenplantage. Und Anfang, Mitte der 90er hat das wiederum ein Deutscher in Bolivien, also ganz großes Netzwerk, kennengelernt und hat dann angefangen, damit weiter zu experimentieren und hat sehr stark mit den Bauern zusammengearbeitet auch. Und das ist eine Methode, die dazu führt, dass man in 15 bis 20 Jahren Primärwald, Primärregenwald wieder aufbauen kann.
Was ist Primärwald? Oder was versteht man darunter?
Also normalerweise hat man das die Vorstellung, das ist so ein Wald mit großen Bäumen. Das stimmt ja meistens auch. Es hat vor allen Dingen aber mit der Artenzusammensetzung zu tun. Also wenn man jetzt eine Fläche nimmt, die abgeholzt wurde, dann der natürliche Prozess wäre, dass dann in den ersten 6 bis 9 Monaten Pionierpflanzen kommen und die Fläche besiedeln.
Die als erste dahin hüpfen und
genau.
Und dann zu wachsen.
Genau, wieder anfangen, sozusagen die Fläche zu begrünen. Dann kommt eine Gruppe von Arten, die dauert so 2 Jahre. Dann kommt die nächste Gruppe, das ist so, da sind schon die ersten Bäume dabei, die dauert so, haben so eine Lebenszeit bis 15 Jahre. Dann kommt eine ganze Phase von Bäumen, diese werden so 30, 40, 50, 60, 80 Jahre alt. Und dann praktisch beginnt die Phase der Bäume, die älter als 80 Jahre alt werden können. Und diese Phase, wo praktisch dann Bäume sind, die älter als 80 Jahre alt werden können. Das sind bei uns, das ist genau bei uns dasselbe. Das sind Buche, Eiche, Linde, solche Baumarten zum Beispiel. Diese Wälder dann, wo dann solche Baumarten vorherrschen sind, das sind sogenannte Primärwälder. Wälder, wo dann vor allen Dingen Arten vorhanden sind, die nur 60, 70, 80 Jahre alt werden oder sogar jünger. Dazu gehören bei uns zum Beispiel die ganzen Obstbaumarten. Apfelbäume werden meistens nur 60 bis 80 Jahre alt. Auch viele andere Obstbäume, Holunderbäume zum Beispiel, Birke wird nicht so alt. Das sind alles so eher, gehören zum Sekundärwald. Und davor ist diese Phase 6 bis 9 Monate bis 2 Jahre oder auch bis zu 15 Jahre. Das ist praktisch schon die Zeit der Eroberung und der ersten Besiedlung von Flächen.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also Waldgartenmethode klingt danach, dass Leute im Wald irgendwas anpflanzen und dann auch ernten. Oder roden sie dafür sozusagen nur kleine Flächen und haben zwischendurch immer wieder Wald?
Nee, also meistens ist es so praktisch, dass man sich einfach, egal wo man ist, sagen wir mal, wir sind jetzt auf irgendeiner Fläche, auf der normalerweise eine Orangenplantage ist oder eine Fläche, wo normalerweise Mais angepflanzt wird. Dann guckt man, was dort normalerweise von der Natur aus wachsen würde. Und man arbeitet ganz stark nicht mit Setzlingen, also dass man Pflanzen setzt, sondern mit Samen. Man streut eine große Kombination an Samen aus. Oder anders ausgedrückt, ich habe eine abgeholzte Fläche, die gucke ich mir an und sage, okay, da will ich jetzt einen Waldgarten einführen. Dann nehme ich meinen Sack voller Samen, meine Zaubertüte, dann weiß ich, wann die Regenzeit ist, ich lockere den Boden ein bisschen auf und dann streue ich erstmal tausende von Samen. Diese Samen sind aber so kombiniert, dass ich dort sowohl Pionierpflanzen habe, aber auch erste Nutzpflanzen für mich als Mensch und erste Bäume, die die Fläche langsam besiedeln können. Und dann habe ich innerhalb von meistens 6 Monaten, 8 Monaten die ersten Erträge für mich. Aber zwischen meinen ganzen Pflanzen wachsen bereits die ersten Bäume, wachsen bereits die Pflanzen, die 2 Jahre bis 15 Jahre alt werden. Das heißt, ich habe eine unglaubliche Vielfalt auf dieser Fläche und trotzdem habe ich dort meine Erträge.
Aber das Ernten ist natürlich nicht so einfach, wenn dazwischen überall Bäume und Sträucher wachsen, dann muss man das doch dann von Hand machen. Also Maschinen ist wahrscheinlich schwierig.
Das ist letztendlich eine Methode, die vor allen Dingen für Kleinbauern geeignet ist. Und was total spannend ist, die machen das jetzt seit über 17 Jahren in Bolivien mit Tests und so weiter. Und die haben von ihren Flächen in Tonnenerträgen genauso viele Erträge wie die anderen Orangenplantagenbesitzer, sage ich mal. Die normalen herkömmlichen Methoden, die haben genauso viele Tonnenerträge. Sie haben wesentlich weniger Investitionen. Sie brauchen keine Pestizide mehr, keinen Dünger mehr. Und sie haben, oh Wunder, sie haben weniger Arbeit.
Ach echt?
Ja.
Also das kann man sich jetzt nur wirklich schwerlich vorstellen, wenn man keine Maschinen einsetzen kann, weil man sich dann immer so zwischen den Bäumen hindurch schlängeln muss, um an die Orangen zu kommen oder die Tomaten oder was auch immer. Und dann haben sie trotzdem weniger Arbeit. Wie kommt das?
Also sie brauchen nicht mehr den Boden umzugraben. Das ist auch ein ganz starkes Prinzip vom Waldgartenprinzip. Nicht mehr den Boden umgraben. Das zweite ist, dass der Boden muss immer bedeckt sein. Das heißt, damit er feucht bleibt, sie brauchen nicht mehr zu wässern. Sie brauchen meistens kein Unkraut zu jäten. Das, was ihre Hauptaufgabe als Mensch ist, ist im Grunde zu schneiden, sag ich mal so, ne? Also die Äste zum Beispiel zu kappen. Wenn eine Pflanze zu schnell zu hoch wird und sie wollen darunter aber eine andere Pflanze fördern, dann kappen sie diese Pflanze. Dann entweder so weit, dass sie abstirbt, also über der Wurzel, oder halt nur, dass sie die Äste praktisch kappen, sodass wieder genug Licht auf die Fläche kommt, die sie fördern wollen. Das heißt, ihre Hauptaufgabe ist, sie gehen durch diesen Garten Eden. Es ist wirklich eher ein Garten Eden und sie kappen. Sie haben eine Machete dabei oder was weiß ich dabei und sie kappen die Äste und bringen damit wieder erstens Licht zu den Pflanzen, die sie fördern wollen, und zweitens bringen sie Biomasse auf die Fläche. Also sie bedecken den Boden und die Äste, die praktisch dann fallen, die sind dann wieder erstmal guter Schutz, aber auch die Nahrung für die nachwachsenden Pflanzen.
Sie waren gerade in Madagaskar und haben da auch diese Methode weiter verbreiten wollen. Haben Sie da zuvor irgendwie auch Flächen gekauft und dann mit den Bauern besprochen, dass man das so machen könnte?
Nee, wir haben, in Madagaskar kann man keine Flächen kaufen, also nicht als Ausländer oder ausländische Organisation. Man muss wirklich vor Ort sein und die haben zudem so ein Community-Gesetzesstruktur, dass die Flächen eigentlich im Besitz von Gemeinschaften sind. Aber dort arbeiten wir seit 3 Jahren und unterstützen die Wiederaufforstung im Südwesten, wo wir auch so eins der letzten großen Wälder von Madagaskar liegt und wir einfach versuchen, über die Arbeit mit den Menschen gemeinsam dafür zu sorgen, dass weniger abgeholzt wird. Man muss dazu wissen, dass Madagaskar einzigartig ist. Die haben dort 12.000 Pflanzenarten und davon über 4.000 Baumarten. Nur mal so im Vergleich, in Deutschland haben wir mal so gerade 300 Baum- und Buscharten in Europa. In Madagaskar haben die über 4.000. Madagaskar ist noch zu 10% bewaldet, etwa ungefähr. Und die Menschen dort kochen vor allen Dingen mit Holz und Holzkohle. Das heißt, es gibt tagtäglich einen permanenten Exodus von Wald aus den noch bestehenden Wäldern.
Weil der einfach immer unter den Kochtöpfen landet.
Genau. So, was kann man tun? Und also versuchen wir jetzt einfach wieder aufzuforsten, bevor wir lange diskutieren, versuchen wir wieder aufzuforsten und brauchen eben aber auch eine Methode, wo es eben nicht nur darum geht, brav Bäume zu pflanzen, weil die Deutschen oder wer auch immer das sagt, sondern wir haben eine Methode auch gesucht, die auch für die Bauern sinnvoll ist. Und dann sind wir dorthin gegangen und haben einfach, wie das ist, typisch deutsch, wir waren 5 Tage da, ein Tag Bestandsaufnahme, die nächsten 4 Tage haben wir gearbeitet.
Und dann haben sie es den Leuten nahegebracht.
Ja, das läuft mir immer ganz einfach. Das Erste ist, da am ersten Tag kamen 8 Bauern und die sollten erst zeigen, wie ihre Anbaumethode ist, auf 2x2 Quadratmetern, okay? Und dann haben wir ihnen gezeigt, wie unsere Methode ist. Also wir haben dann zum Beispiel genauso wie die Bauern, die haben da auf alle Fälle Mais und Bohnen auch gesät, aber wir haben noch eine andere große Vielfalt auf die Flächen gebracht mit Maniok, Erdnüssen, Papaya, Bananen, alles auf 2x2 Quadratmetern. Dann haben wir den ganzen Boden mit Dunk bedeckt und dann darüber gemulcht. Das heißt, wir haben Äste abgeschnitten und die klein geschnitten und darüber wie so ein Schutzlayer gelegt. Und dann war es sehr, sehr spannend. Am nächsten Tag hatten wir einen Regen in der Nacht und dann am nächsten Mittag waren wir wieder auf diesen beiden Flächen und es war so 35 Grad, knalle Sonne. Und die Flächen der Bauern, die eben keinen Schutz hatten, waren knochentrocken. Und die Flächen, die wir bearbeitet haben mit dem Mulch drauf, dieser Schicht aus grünen Blättern, das war nass, feucht und kühl.
eine spannende Geschichte von Katja Wiese, die heute zu Gast ist in der Redaktionskonferenz bei die Radio Wissen. Gleich kommen die Nachrichten und danach sprechen wir noch weiter. Zuvor hören wir Musik von Avo Pärt. Spiegel in Spiegel. Und hier im Studio sind Verena von Keitz und Susanne Sitzler. Und wir haben noch Verstärkung bekommen von Matthias Wurms aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Wir sprechen darüber, was es heute nicht ins Programm geschafft hat. Matthias, das ist eine ganze Menge.
Ja, ich habe ein paar mitgebracht. Zum Beispiel Titel: Estnischer Robinson lebte 3 Wochen auf finnischer Insel. Fakt ist, der Mann ist tatsächlich in die kalte Ostsee gesprungen, kurz bevor er Helsinki erreicht hat. Und so richtig Robinson war es aber nicht. Deswegen hat er es auch nicht in die Sendung geschafft, weil es ein Sommercafé gab. Da ist er eingebrochen und hat dann von Chips gelebt. Also nicht so schlecht. Und dann irgendwann doch überlegt, jetzt reicht's, und hat offenbar im Schiff gewunken und ist dann auch aufgegabelt worden. Leider ist nicht ganz klar, warum er das überhaupt gemacht hat. Aber insofern nur jetzt in der Redaktionskonferenz und nicht in den Nachrichten. Dann haben wir eine Geschichte gesehen, die wir eigentlich ganz spannend fanden, aber dann doch zu sehr als Werbung eingeordnet haben. Hier hat sie vielleicht doch noch Platz. Also vielleicht muss ich den Namen auch gar nicht nennen. Ein großer Sportschuhhersteller hat jetzt beschlossen, dass er alte Schuhe und auch alte Kleidung annimmt, um sie dann zu recyceln in allen seinen deutschen Geschäften. Fanden wir eigentlich ganz spannend, fanden wir aber dann doch zu viel Werbung, können die dann auch selber sozusagen unter das Volk bringen. Richtig klasse und ein super Beispiel dafür, dass die Überschrift nicht, oder der Text nicht hält, was die Überschrift verspricht, ist ein Beitrag aus Psychotherapy and Psychosomatics, wo es dann heißt im Titel: Können unterdrückte Gefühle zu Krebs führen? Und da denken wir erstmal, oh, spannend, haben wir alle.
Sagt schon Woody Allen in einem seiner Filme, weiß gerade nicht mehr in welchem.
Wahrscheinlich in jedem zweiten.
Möglicherweise ist auch was dran, haben vielleicht auch schon ganz viele von uns drüber nachgedacht, aber in dem Text heißt es dann auch nur, diese Frage können wir nicht beantworten. Und deswegen hat auch das es nicht in die Nachrichten geschafft. Sehr schön auch eine Meldung, wo ich mich gefragt habe, warum die überhaupt über Nachrichtenagenturen läuft, in diesem Fall über Agence France-Presse, nämlich dass Kleinkriminelle in Kanada jetzt auf eine neue Art an Gratis-Pizza kommen, indem sie einfach eine Riesenbestellung aufgeben, die in irgendein abgelegenes Viertel liefern lassen, dann den Booten überfallen. Da sind wahrscheinlich auch schon andere drauf gekommen.
Ja, und Mundraub, sag ich mal.
Ja, merkwürdige Nachricht. Dann haben wir noch ein bisschen Geblubber, hat die Kollegin genannt, hier auf dem Zettel aus dem NRW-Wahlkampf, was wir einfach nicht melden, sondern warten, bis da tatsächlich was passiert. Und haben so Geschichten, die natürlich irgendwie eigentlich spannend sein könnten, aber in dem Fall nicht, weil nichts passiert ist. Das ist ein Erdbeben in Chile und ein Schiffsunglück auf dem Rhein. Und davon kriegen wir auch natürlich immer regelmäßig Meldungen. Und wenn man alle Agenturen abonniert, kriegt man auch noch Polizeiberichte mit Fahrraddiebstählen und sonst wie. Und
das ist das, was man eher so
sortieren im Laufe eines Tages. Aber das gelingt uns meistens ganz gut, glaube ich.
Ihr habt euch auch ein bisschen zurückgehalten, was die Berichterstattung zum Prozess zum norwegischen Attentäter anbelangte, weil wir das ja auch in unserem Tagesprogramm gemacht haben. Hattet ihr noch andere Gründe, da ein bisschen?
Naja, also wir haben natürlich viel darüber gesprochen. Also natürlich mit jeder Meldung, die man dazu raushaut, gibt man ihm ein neues Podium. Und das wollen wir natürlich gerade nicht. Also haben wir versucht, uns wirklich nur auf die Fakten zu beschränken, nicht zu viel zu zitieren. Eigentlich, wir wissen ja, wie er tickt, und müssen eigentlich nicht das noch allen dauernd erzählen, schon gar nicht in wörtlicher Rede. Außer man kann es vielleicht einordnen. Dann in dem Programm hat es, glaube ich, eher Platz als in den Nachrichten, so eine Geschichte.
Habt ihr denn auch darüber geredet, dass man es vielleicht gar nicht macht? Also dass das mal ein Ansatz wäre, über sowas gar nicht zu berichten?
Ja, ich glaube, das wäre auch komisch. Ich glaube, da würde ich als Hörer auch denken, die haben geschlafen. Mhm. Also ich glaube, man muss es schon irgendwie abbilden, weil es einfach im Gespräch ist und weil es ganz viele interessiert, was da nun passiert. Und dann glaube ich, ist es schon eher sinnvoll zu sagen, er sagt aus, ohne dass wir ständig wiederholen müssen, was er nun aussagt, um einfach zu dokumentieren, wir haben es auf dem Schirm und wir gucken dahin. Und wenn wirklich was Spannendes passiert, dann berichten wir eben, aber nicht jedes einzelne Wort.
Vielen Dank,
ja,
Matthias Wurms aus der Nachrichtenredaktion. Und bevor wir uns wieder unserem anderen Thema zuwenden, nämlich dem Naturschutz und dem Flächenkauf, wollen wir ein bisschen Musik hören von einer Frau, Mari Boine heißt sie. Ihre Band heißt Mari Boine Band. Sie ist Norwegerin und Sami, also eine Rentierhirtin, oder kommt aus einer Rentierhirtenfamilie. Und sie macht Musik, die auch so danach klingt, als wäre man oben im Norden. Alitko Buit Varit. Ein Stück von Mari Boine, und gewünscht hat sich zumindest diese Sängerin, vielleicht nicht den Titel, unser Gast in der heutigen Redaktionskonferenz, Katja Wiese, die uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Frau Wiese, wie sind Sie auf diese Sängerin gekommen?
Also ich habe sie schon immer gehört, mag die einfach gerne, gerade weil sie halt sehr viel von diesem vokalen, fast schamanischen Gesang hat, der mich sehr anspricht. Und ich finde nochmal ein großes Kompliment an ihrem Musikmixer, der hat echt tolle Stücke ausgewählt. Also das kannte ich noch nicht und finde das wunderschön, was er eben gespielt hat.
Ich glaube, sie hat da in dem Lied auch gejoikt. Ich glaube, so nennt man das, wenn die Sami singen, ja, die Rentierhirten oben im Norden, dass sie dann joiken. Das ist so ein bisschen so wie bei uns das Jodeln, aber klingt schöner, finde ich.
Ja, ich finde es sehr schön zumindest.
Wir haben, wie immer, in der Redaktionskonferenz noch ein Rätsel aufzulösen, unser heutiges Aerobic. Und Frau Wiese, Sie können jetzt mal ganz genau zuhören, wenn die Susanne Sitzler gleich die Spielregeln vorliest. Das ist ein Stückchen zum Hören und was Sie dabei rauskriegen müssen, beziehungsweise was unsere Hörer heute rauskriegen mussten, das erzählt Susanne jetzt.
Ja, genau. In unserem Aerobic, unserem Hörrätsel, da geht's heute um Helden der Kindheit. Und die Regeln lauten wie folgt. Drei Tiere und drei Musiken von bekannten Kinderserien sind zu hören. Und wir wollen wissen, welches Tier spielte in welcher Serie die Hauptrolle?
Scheint die Sonne, gibt's Frühstück meist draußen im Garten.
Beim Mondschein, da sitzt man im Haus und spielt Garten. Dodel, dodel, zack, brach, geck.
Wir ziehen die Biene aus.
Uns brennt.
Wo, wo. Uns gefällt's in dem Haus.
Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie.
Unser heutiges Rätsel. Man muss da ein bisschen fernsehaffin sein, glaube ich, um das rauszukriegen, oder Susanne?
Ja, ja, genau. Oder man musste früher fernsehaffin sein, weil ich weiß gar nicht, ob die Serien alle noch laufen, ehrlich gesagt.
Frau Wiese, haben Sie irgendwas erkannt?
Also ganz dunkel habe ich gedacht, das habe ich schon mal gehört, aber ich konnte es nicht zuordnen. Ich habe zumindest die Tierstimmen erkannt, die ersten beiden. Bei der dritten bin ich mir nicht so sicher. Aber die Serie kann ich nicht zuordnen.
Und welche Tierstimmen haben Sie erkannt?
Das erste war ein Schimpanse und das zweite war, glaube ich, eine Ente und das dritte klang wie ein Elefant, aber da bin ich mir nicht sicher.
Also Elefant war nicht dabei, Ente war dabei und was hatten Sie noch gesagt?
Schimpanse.
Schimpanse, ja, ein Affe auch. Ganz am Ende hat man ja ein Lied gehört, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. Das ist also die Ente, das ist Alfred Jodocus Quack.
Von Hermann van Veen, ne?
Genau, ja. Man hat gehört den Affen von Unser Charlie, den hatten Sie ja auch erkannt. Und das dritte, das war eine Katze. Und zwar die Katze mit Hut. Das ist, glaube ich, von der Augsburger Puppenkiste die Titelmusik.
Oh, das ist aber sehr dunkel. Sehr weit weg, aber trotzdem schön.
Genau, aber wir hatten Zuhörer, die das richtig rausgefunden haben. Und wenn Sie jetzt einmal Stopp sagen, liebe Frau Wiese, dann ziehe ich den glücklichen Gewinner.
Stopp.
Okay, und das ist, vielleicht mal den Gong, Patrick Schnobrig. Herzlichen Glückwunsch.
Und das Tolle ist heute, dass es nicht nur das wunderbare D-Radio-Wissen-T-Shirt heute zu gewinnen gibt, sondern wir haben auch zwei Freikarten zu vergeben für ein Konzert, was am Freitagabend hier in Köln im Funkhaus vom Deutschlandfunk stattfindet, vom Deutschlandradio um 22.30 Uhr und zwar von der Band See You and Hell. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
See You in Hell?
See You in Hell, ach ja, so rum. Genau, die Sängerin See You und Helmut Hattler, auch hier die Radio Wissen Hauskomponist, sage ich mal, die geben ein Konzert im Rahmen des neuen Forums Musik, was hier stattfindet am Wochenende. Und dafür gibt es jetzt auch Karten und wir hoffen, dass unser Gewinner auch hier in der Nähe wohnt und die wahrnehmen kann.
Genau, das hoffen wir. Wir werden ihn nochmal fragen und wenn nicht, vielleicht hat er liebe Freunde, denen er die Karten in Köln schenken kann. Wir werden sehen.
Und bevor wir uns nochmal hineinstürzen in die Welt der Natur, wollen wir nochmal Marie Boine hören, und zwar mit dem Stück Ethno Jenny. Überall auf der Welt breitet sich der Mensch aus mit einschneidenden Folgen für die Natur. Es wird überall gerodet, betoniert, versiegelt und begradigt. Und für wildlebende Tiere und Pflanzen ist da logisch immer weniger Platz. Der Verein Nature Fund aus Wiesbaden, der geht den Weg, dass er der Natur wieder mehr Platz bieten will. Er sammelt Geld und kauft mit diesem Geld weltweit Flächen auf, das dann wiederum lokalen Organisationen in die Verantwortung übergeben wird. Und wir sprechen mit Katja Wiese hier in der Redaktionskonferenz bei dir Radio Wissen. Wir haben ja eben schon darüber geredet, dass Sie auch in andere Länder gehen und dort zusammenarbeiten mit den Bauern zum Beispiel auch vor Ort und die Waldgartenmethode da eingeführt haben oder mit denen besprechen. Ich habe mich eben gefragt, oder wir haben uns hier auch im Studio eben gefragt, wäre das nicht auch was, was man in Deutschland ganz prima anwenden könnte?
Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen auch, um zu zeigen, dass diese Methode nicht abhängig ist von einer bestimmten Region, Vegetationszone. Und, total spannend, also es passt irgendwie auch zu dem heutigen Gespräch, morgen führen wir diese Waldgartenmethode auf einer ersten Fläche hier in Rheinhessen ein. Also wir treffen uns morgen um 3 Uhr, fahren zu der Fläche, die haben wir schon, die kennen wir schon und dort wollen wir auf, ich denke mal so halben Hektar, schätze ich mal insgesamt, diese Methode anfangen, hier zu schauen, wie geht das in Deutschland, wie kann man die optimal hier in Deutschland umsetzen.
Was kommen da für Pflanzen ins Spiel?
Also erstmal geht es darum, dass wir uns die Fläche anschauen. Das ist ein Weinberg, ist trocken, eine Hanglage, relativ wenig Regen, 400 Milligramm im Jahr. Das heißt, man muss gucken, was könnten dort für optimal für Pflanzen vorkommen. Und normalerweise kennen wir das ja so, wenn wir Bäume pflanzen, dass wir die so in langen Reihen kennen und dazwischen ist erstmal kahler Boden. Nun brauchen Bäume ja 5 bis 6 bis 7 bis 10 Jahre, bis sie so anfangen, wirklich in die Höhe zu schießen. Das heißt, in dieser Zeit ist die Fläche relativ kahl. Und gibt es dann auch Brombeeren und gibt schon Pflanzen, die das erobern. Nun könnte man aber auch diese Fläche nutzen, um zum Beispiel, keine Ahnung was, Tomaten zu pflanzen, Zucchini, Kräuter, Wildpflanzen. Und genau das wollen wir morgen schauen. Welche Bäume könnten wir optimal pflanzen? Wie könnten wir das gut kombinieren? Und wir wollen einfach verschiedene Flächen anlegen und die auch beobachten. Also wir von Nature Fund werden diese Fläche auch begleiten und immer wieder zeigen, was wo wächst, was gut zusammenpasst, was wie entsteht und auch wie viel Ertrag wir zum Beispiel von den Flächen haben. Weil ein großes Argument für die Rodung von Wäldern und für die Zerstörung von Naturräumen ist ja häufig, der Mensch braucht Platz, um sich zu ernähren. Und wir wollen einfach zeigen, es gibt andere Wege. Man kann auch mit der Natur gemeinsam, vielleicht nicht im großen Stil, aber in vielen, vielen kleinen Schritten und kleinen Projekten da anders rangehen und genauso viel Ertrag haben wie von konventionell bewirtschafteten Flächen.
Das Ganze erinnert mich tatsächlich ein bisschen daran, es gibt ja diese Eiscreme, diese sehr leckere in sehr abgefahrenen Sorten von der Firma Ben & Jerry's. Und ich meine, dass als sie gerade so auf den Markt kamen, da hatten die dann auch irgendwie so Vanille-Eiscreme mit irgendwelchen Nüssen, die waren im Regenwald von indigenen Indianern gesammelt. Und das klingt so ein bisschen so, als hätten die da auch schon sozusagen auf die Früchte von Waldgartenmethoden gesetzt. Haben Sie da irgendeine Ahnung oder ist Ihnen das geläufig?
Also wenn die mit indigenen Völkern zusammenarbeiten, wenn das Indianer sind, dann kennen die Indianer das garantiert. Also die arbeiten oder die leben ja noch ganz anders mit den Mechanismen, den Systemen der Natur zusammen. Garantiert haben die das genauso oder sehr ähnlich genutzt.
Frau Wiese, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was Sie alles machen und wo Sie überall auf der Welt aktiv sind. Trotzdem muss man nochmal fragen, es sind ja doch immer viele kleine Schritte, die Sie da gehen. Man könnte ja auch sagen, naja, hier ein kleines Stückchen und da eine kleine Fläche. Bringt das denn überhaupt was? Wie schätzen Sie das selber ein?
Also für das, was wir, wie wir gestartet sind, also ohne Geld, ohne ein Budget, ohne irgendetwas, nur mit einer Idee und Begeisterung und mit viel Arbeit eben. Und auch, sage ich mal, für die Größe, die wir quasi haben, haben wir unglaublich viel erreicht. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt auf die Größe an sich ankommt, sondern es kommt wirklich darauf an, ob man Ideen, ich nenne uns immer zunehmend, wir sind eigentlich Nature Fund, ist eine Organisation, die Ideen sieht, Möglichkeiten aufzeigt und immer wieder fragt nach den Träumen. Was für Träume haben denn die Menschen? Und dann guckt, okay, wenn diese Träume was zu tun haben mit dem Schutz von Natur oder mit der Renaturierung von Flächen, okay, wie können wir euch dabei unterstützen, dass dieses Ziel, dieser Traum Wirklichkeit wird? Und was ganz spannend ist, über diese Frage nach den Träumen eines Menschen oder auch einer Organisation, das gibt's auch manchmal, ist man einfach sehr schnell wirklich im Kontakt Und man hat sehr schnell, also man ist ganz schnell am Punkt des Eigentlichen, wo die Menschen eigentlich wirklich hinwollen. Keine große Marketingstrategie, kein ich weiß nicht was, sondern es geht eigentlich, wo wollen wir hin? Und was dadurch auch entsteht, ist eine große Begeisterung der Menschen. Wir haben zum Beispiel so, wir arbeiten jetzt ja in Honduras im Nationalpark mit den Dörfern dort zusammen. Und dort haben wir genauso angefragt, sag mal Leute, das haben wir jetzt im Januar übrigens gemacht, wir haben hier einen neuen Vertrag, wir würden euch da gerne aufnehmen, ihr habt da Aufgaben und ihr müsst aber auch mitgestalten und mitbestimmen. Und dann sind wir, also unser Partner, zu den verschiedenen Dörfern gezogen, wirklich mit Maultier oder Schiff, das ist da nicht so einfach. Und das, was total spannend war, die waren alle begeistert, die Menschen, und haben gedacht, das ist zum ersten Mal, dass wir so offiziell Verantwortung bekommen für die Arbeit hier vor Ort und dass wir gefragt werden und dass wir vor allen Dingen auch gefragt werden nach unseren Wünschen und Träumen. Wünsche ist ja nochmal mehr, ich will ein Boot, ich will Geld, ich will Materialien, also so sehr materiell häufig. Im Grunde geht es bei den Träumen immer um die größere Vision. Und dieser Impuls, diese Frage und auch dieses Begleiten dabei, dann solche Träume auch umzusetzen, schaffen unglaubliche Dynamik. Ich bin selbst immer wieder erstaunt, was in Bewegung kommt.
Wenn Sie jetzt Leute begeistern und die bei Ihnen spenden wollen, Sie sind ja ein gemeinnütziger Verein, kann ich dann auch entscheiden, an welches Projekt ich spende ganz konkret oder geht das alles in einen Topf?
Nö, können Sie entscheiden. Sie können mit uns einen Baum pflanzen oder aktuell kaufen wir an der Ostsee eine Insel mit einem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Oder Sie können für Madagaskar spenden zum Beispiel. Nee, Sie können wirklich entscheiden, wofür das Geld hingeht.
Unsere Redaktionskonferenz heute zu dem Verein Nature Fund und der Gründerin Katja Wiese. Sie war unser Gast. Ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen und für Ihre Begeisterung, die Sie hier auf jeden Fall über den Sender gebracht haben. Hier im Studio verabschieden sich jetzt Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion und Christian Wilke, der uns durch die Technik gefahren hat. Ich bin Verena von Keitz und wir hören jetzt nochmal Musik. Und weil wir schon so in Norwegen waren mit der Marie Boine, bleiben wir jetzt ein bisschen da und machen von Nils Peder Mølvær ein Lied namens On Stream. Lassen Sie es gut gehen.